Diese Religionsstifte haben gesagt, was der Mensch tun soll. Passt dir jetzt gut auf. Und das Evangelium sagt, dass der lebendige Gott aus der anderen Dimension her hereingebrochen ist und etwas für uns getan hat. Das Evangelium spricht davon, dass Gott seinen Sohn gegeben hat und dem ist Herz für dich geworden. Islam, Buddhisten, sagen wir, das tun. Das Evangelium sagt, Gott hat was getan. So sehr hat Gott die Welt geliebt, die hätte ich nicht geliebt, dass er seinen Sohn gab. Auf dass alle, die sich dem anvertrauen, nicht verloren werden, sondern das Leben haben, das wirkliche Leben, das ewige Leben. Verstehen Sie? Wenn Sie heute einer fragt, warum nicht Mohammedaner, warum nicht Buddhist, dann sagen Sie, ich glaube nicht, dass ich so eine Menge religiöser Vorschriften einhalten könnte. Aber es ist eine befreiende Botschaft, dass Gott in diese dreidimensionale Welt hereingebrochen ist und was für mich getan. Er hat seinen Sohn für mich gegeben, den Herrn Jesus. Wenn ich ihn das einhämmern könnte, das ist nämlich das Erste, was der entscheidende Unterschied, das Kreuz. Gott hat was für Sie getan, Menschenskind. Es hat mir mal im Nazireich, da wurde ich mal verhaftet und hatte sehr viele Schwierigkeiten. Meine Nase gefiel den Leuten nicht und da gab es immer Komplikationen. Und da hatte ich mal eine Freizeit im einsamsten Fichelgebirge und dann kam ein Gendarm aus Wunsiedel und mit dem Auftrag, dieses Lager aufzulösen. Nun, da haben wir verhandelt miteinander. Und auf einmal sagt er, Herr Pfarrer, darf ich mal was ganz anderes fragen? Ich bin katholisch, aber ich habe neulich eine evangelische Beerdigung mitgemacht. Und da wurde ein Lied gesungen, da hieß am Schluss immer in jedem Vers, Herr, lass deine Todespein an mir nicht verloren sein. Was hieß das? Was bedeutet, verstehe ich nicht. Dann habe ich gesagt, Mensch, Sie haben das Evangelium noch nie kapiert. Worin besteht im Christentum? Sagt er, ja, ich gehe in die Kirche, ich mache das. Wenn ich sage, da können Sie auch Mohammedaner oder Buddhist sein. Ein Christ ist ein Mensch, der zuerst einmal begriffen hat, nicht ich tue was, sondern der lebendige Gott hat was getan für mich. Er gab seinen Sohn für mich in die Welt und ans Kreuz. Ich muss schon sagen, dass also viele Christen das nicht verstehen. Und ich hoffe, dass Sie es jetzt kapieren. Sehen Sie, ich habe mal so einen Vortrag gehalten wie jetzt hier. Und da kam nachher ein junger Theologe und sagt, ach Pastor Busch, das ist doch nichts. Man merkt, dass sie alt sind. Ja, das lässt sich nicht leuchten. Seit ich eine Glatze habe, ist das einfach unverkennbar. Und da sagt er, nein, das meine ich nicht. Sie können doch nicht zur Jugend reden. Das sage ich, das glaube ich auch. Ich kann das wirklich nicht. Warum meinen Sie jetzt? Da sagt er, sehen Sie, er braucht ein Fremdwort. Sie müssen das konkretisieren. Ich sage, was erklären Sie mir so ein Fremdwort? Ich bin ein bisschen doof. Erklären Sie, was Sie meinen. Da sagt er, sehen Sie, Sie reden von Jesus und vom Kreuz und von Gott, Sie müssen die Probleme der Jugend anpacken, ihre Probleme und ihnen da Rat geben, was sie tun sollen. Ach, habe ich gesagt, ich verstehe gut, was Sie meinen. Sie meinen, dass ich den jungen Leuten sagen soll, was sie tun sollen. Mit Geld, mit der Oma, mit der Mutti, mit Mädchen, mit Kino. Soll ich? Jawohl, sagt er, Lebenshilfe. Da habe ich gesagt, dann kann ich auch Mohammedaner Buddhist werden. Denn alle Religionen sind Lebenshilfe. Ratschläge, was er tun sollst. Wie du mit der Mutter umgehst, mit Vater umgehst, mit Wurzel umgehst, mit Geld umgehst, mit Mädchen umgehst. Das Evangelium, lieben Leute, fängt nicht mit Lebenshilfe, nicht mit Ratschlägen, nicht mit Moral, nicht mit Gesetzen an, sondern damit, dass Gott etwas für dich getan hat. Und da kannst du nur sagen, Herr, gib mir offene Augen, dass ich kapiere. Herr, lass deine Todespein an mir nicht verloren sein. Sehen Sie, die Bibel braucht sehr viele Ausdrücke, um das klarzumachen, was am Kreuz für uns geschehen ist. Lassen Sie mich so ein paar von den Ausdrücken mal eben erklären. Da braucht man das Bild vom Loskauf. Vom Loskauf. Das Bild von der Sklaverei, nicht? Ist ein Mensch in Sklaverei. Und da kommt ein freundlicher Herr. Was kostet der Sklave? 10.000 Drachmen. Und der freundliche Herr sieht ihn folgen und zahlt es hin. Als der letzte Heller bezahlt ist, sagt er dem Sklaven, man darf gehen. Er sagt die Bibel, Jesus hat den letzten Heller bezahlt, als er am Kreuz starb. Du brauchst nicht mehr der Sünde zu dienen. Du brauchst nicht mehr deinen Trieben zu dienen. Du brauchst nicht mehr dem Teufel zu dienen. Du brauchst nicht mehr menschenhörig zu sein. Jesus hat dich losgekauft für Gott. Mensch, es kann sein, dass das wie ein Licht jetzt ins Herz eines jungen Mannes fällt und er kapiert, das ist ja ein Schritt vom Tod zum Leben, wenn ich das glauben kann. Glauben. Nicht was tun, glauben. Das sagt die Bibel. Das Kreuz trennt uns von allen Religionen der Welt. Gott hat was für dich getan. Er hat dich losgekauft. Und die Bibel braucht einen anderen Ausdruck dafür, was am Kreuz geschehen ist. Sie sagt, du bist mit Gott versöhnt. Sehen Sie, ich stelle mir vor, wie in allen Religionen die Menschen Opfer bringen, weil sie fühlen, wir müssen mit Gott versöhnt werden. Wir wissen doch, wir sind mit Gott nicht in Ordnung. Sehen Sie, als ich eben auf mein Auto wartete, da kommen zwei leicht betüdelte Kerle um 18 daher und sangen ein Lied und dann schrien sie immer nieder mit der SPD. Ich sage, hoch mit der SPD. Ich sage, komm, ist mir ganz egal, was für eine Partei ihr wählen wollt. Was brüllt ihr so über die Straße? Wer bist du denn? Ich nahm sie am Ärmel und sagte, hier ist das Plakat. Wilhelm Busch, das bin ich. Warum kommt ihr da nicht hin? Ihr habt der Berufsschule unser Lehrer auch zu eingeladen. Na und ihr Heinis, warum kommt ihr da nicht hin? Und dann kamen wir so ein bisschen ins Gespräch. Nicht, sie waren also nicht so betrunken, dass man mit ihnen reden konnte. Sie sagten, Leben lohnt sich, für uns lohnt sich. Wir sind heute Abend so beschwingt, sagten sie. Wir brauchen ihre Reden nicht. Leben lohnt sich. Ja, ich sage aber mit 3 Schnäpsen und 2 Bieren. Aber es muss sich lohnen. Beschwingt sein ohne das, hä? Ja, das wäre natürlich ein Problem, ne? Das wäre natürlich ein Problem. Und dann sagt, was wollen Sie denn eigentlich von mir? Dann habe ich gesagt, pass auf, es könnte sein, dass du jetzt von Auto rennst und bist tot. Und dann hast du ohne Gott gelebt und musst jetzt in Ewigkeit ohne Gott leben. Das ist die Hölle. Dass du jetzt gesagt, das ist der Ort, wo Gott nicht mehr hinschaut. Du brauchst! Gott braucht dich nicht! Du darfst ohne ihn leben, Mensch! Du darfst es und darfst in Ewigkeit! Du kannst ihm absagen und darfst in Ewigkeit ohne Gott leben. Da geht Gott keine Zacke aus der Krone. Aber da macht dir klar, dass es die Hölle ist. Da sagt er, ich glaube nicht an die Hölle. Ich sage, Mensch, das können wir ja abwarten. Ob du recht hast oder die Bibel. Können wir ja abwarten. Und da schaltet er auf einmal und vergessen und sagt, ich will ganz ehrlich sein. Ich habe eine fromme Mutter, die sagt mir genau dasselbe. Und es haut mich um, dass sie mir auf der Straße das sagen. Ich weiß, ich lebe ohne Gott. Ich weiß, dass Gott gegen mich ist. Und du, sag ich, und du weißt, dass du umkehren müsstest. Ja, sagt er, ich weiß es. Ich sage, und du wurstelst weiter und säufst, um es zu vergessen, ja? Das ist die Lage der 18-Jährigen in Kassel, wissen Sie? Da brüllt man groß und dahinter ist, ich weiß, ich habe keinen Frieden mit Gott. So, und nun stirbt Jesus am Kreuz, um uns zu versöhnen mit Gott. Tausende von Priestern haben tausende Opfern gebracht. Als Jesus nach Golgatha schreitet, Sie kennen die Bilder, und das Kreuz trägt, da ist er der hohe Priester der Welt, der den Altar auf den Schultern trägt. Und als das Kreuz aufgerichtet wird, da wird er draufgelegt, er ist zugleich das Lamm Gottes, das der Welt Sünde trägt. Hoher Priester und Opfer zugleich. Jetzt brauchen wir keine Priester und kein Opfer mehr. Hier ist ewige Versöhnung mit Gott. Oder die Bibel braucht das Bild, Jesus stirbt für dich, um ganz dein Bruder zu werden, bis in den Tod hinein, damit du ein Kind Gottes wirst. Es wird das Bild gebraucht vom Sündenbock. Er nimmt alle unsere Schuld auf sich und trägt sie ans Kreuz. Unendlich viele Bilder. Aber alle reden davon. Gott tut was für dich, er gibt seinen Sohn und er stirbt für dich am Kreuz. Davon weiß keine Religion zu reden. Buddhismus, Islam, so verschieden, aber alle sind darin einig. Du musst was tun, du musst was tun, du musst was tun. Evangelium, Gott hat dich losgekauft, junger Mann. Gott hat dich losgekauft, junges Mädchen, für Gott. Manchmal, wenn ich morgens aufwache, dann freue ich mich. Ich habe noch keinen Finger gerührt und es gilt, ich bin Gottes Eigentum, ohne Finger zu rühren, weil Jesus den letzten Heller bezahlt hat und mich erkauft hat. Ist das eine Botschaft oder ist das keine? Das ist das Erste. Islam, Mohammed oder Christus, das ist der erste Unterschied, das Kreuz. Hier musst du was tun. Im Evangelium hat Gott was für dich getan. Jetzt kommt das Zweite. Da muss ich ein bisschen weiter ausholen. Der zweite Unterschied, Islam, Buddhismus und alles und Christus, ist der Unterschied zwischen Religion und Evangelium. Also, lieben Leute, ich habe dieses Thema nicht gestellt. Und als es mir geschrieben wurde, habe ich gesagt, das ist doch für so eine Riesenversammlung schlecht. Da haben sie geschrieben, doch, das möchten sie gern haben. Und ich bin überzeugt, dass hinterher noch so ein Primaner hier nach Hause geht und sagt, ach, das war doch zu primitiv. Es ist euch doch wohl so klar wie mir, dass man in einer halben Stunde nicht ein ausführliches Exposé über den Buddhismus machen kann, über den Islam und obendrein das Evangelium. Ich kann es also in großen Linien zeigen, aber die genügen auch. Sehen Sie, der Buddhismus allein ist so eine, der ursprüngliche Buddhismus von Buddha, ist überhaupt keine Religion, sondern Lebensregel. Wie du ins Nichts tauchen kannst, um die Welt loszuwerden. Ich habe extra zur Vorbereitung auf diesen Vortrag nochmal ein dickes Buch gelesen über den Buddhismus in Nepal. Das ist eine vollständig Religion draus geworden mit tausenden von Göttern. Das müsst ihr euch alle stundenlang erklären. Aber ich kann mir es schenken. Weil zwischen Islam, Buddhismus und allen Religionen Evangelium ein großer Unterschied besteht. Aber da müssen Sie jetzt scharf aufpassen. Schalten Sie Ihren Verstand auf vierten Gang. Können Sie? Danke. Man muss den vierten Gang natürlich drin haben, sonst geht's nicht. Wer bloß zwei Gänge hat im Kopf, da ist natürlich schlecht bestellt. Ne? Stellen Sie sich mal Folgendes vor, meine Freunde. Eine dicke Wolkenwand. Eine dicke Wolken-Nebelwand. Und hinter der Nebelwand ist Gott. Keiner hat Gott gesehen. Gott ist ein verborgener Gott. Gott ist verborgen. Aber der Mensch kommt nicht los von ihm. Und da sagt der Mensch, wo ist Gott? Ich muss was Näheres wissen. Und da fängt er an und dringt in die Nebelwand hinein. Und sehen Sie, dieses Hineindringen in die Nebelwand nennen wir Religionen. Im Grunde ist der heutige Buddhismus ein Eindringen in die Nebelwand. Wie ist Gott? Wie komme ich in die große Lehre, wo Gott ist? Ist der Islam ein Versuch, zu Gott zu kommen? Verstehen Sie? Alle Religionen, es gibt rund 1000, sind ein menschlicher Versuch, durch die Nebelwand durchzukommen. Und allen Religionen, passen Sie gut auf, sonst gibt es ein Missverständnis, alle Religionen ist gemeinsam, sie sind nicht durch die Nebelwand durchgekommen zu Gott. Sie sind im Nebel stecken geblieben. Keine Religion redet mit Gewissheit. Und da hat ein Mann mal geschrien, der hieß Jesaja, ich werde verrückt, wenn dass alle Völker in den Nebel laufen. Wörtlich. Oh, dass du den Himmel zerrissest und führest herab. Wir schaffen es nicht, durch den Nebel durchzukommen zu Gott. Jetzt müsste Gott von sich aus den Nebel zerreißen und zu uns kommen. Oh, dass du den Himmel zerrissest und führest herab. Und denken Sie, diesen Schrei hat Gott gehört. Und er hat den Himmel zerrissen. Und ist herabgefahren. Und als Jesus in Bethlehem in der Krippe lag und die Engel auf dem Felde schrien, nicht sangen, bitte, sie sprachen, das waren Sprechchöre, da bebten die Berge. Euch ist heute der Heiland geboren. Da war Gott zu uns gekommen. Alle Religionen, Islam, Buddhismus, sind der Versuch vom Menschen zu Gott. Evangelium ist die Antwort Gottes auf alle Religionen. Kriegt ihr das mit? Ist die Antwort Gottes auf alle Religionen. Gott ist zu uns gekommen. In Jesus. Das nennen wir Offenbarung. Darum Wenn es jetzt Missverständnisse gibt, wenn es nicht ganz kapiert, dann sagt, es ist meine Mattscheibe und erzähl nicht halbe Sachen nachher. Seht, das Evangelium ist überhaupt keine Religion. Das Neue Testament ist keine Religion. Wenn ihr mal die Bibel lest, ist da viel mehr Kampf gegen die Religion als gegen Atheismus. Das Evangelium ist die Antwort Gottes auf alle Religionen. Alle Religionen sind Versuch, von Menschen zu Gott zu kommen. Jesus ist Gott von Gott gekommen. Nun sagt einer vielleicht, ein ganz kluger, ach Mensch, mit der Nebelwand, das ist ein primitives Bild, dann will ich es anders sagen. Wir wissen heute von der Atomphysik, wir leben in einer dreidimensionalen Welt, dass es mehr wie drei Dimensionen gibt. Gott ist ganz nah, aber in einer Dimension. Da kann ich nicht hin. Aber Gott kann aus seiner Dimension zu mir kommen. Und das hat er getan in Jesus. Und darum spricht die Bibel von dieser Botschaft, nicht von einer christlichen Religion, das kann ich nicht hören, sondern vom Evangelium, das heißt zu Deutsch frohe Kunde. Frohe Kunde. Christ, der Retter, ist da. Jesus ist kommen und springen die Bande, Stricke des Todes, die reißen entzwei. Unser Durchbrecher ist nunmehr vorhanden. Er, der Sohn Gottes, er macht recht frei. Ich möchte das mal ganz pointiert noch sagen, für die Intelligenten und die nicht ganz Intelligenten schalten bitte jetzt ab. Es kam mal ein Mann zu mir und sagte, Pastor Busch, ich habe ein paar Predigten von Ihnen gehört, Sie sind da richtig überzeugt von, aber ich sage hundertprozentig, Mensch, das ist eine Wirklichkeit. Und er sagte, ja, wissen Sie, ich komme da nicht mit, ich bin nämlich nicht religiös. Der eine ist religiös, der andere ist nicht religiös. Und da habe ich gesagt, ich bin auch nicht religiös. Ich bin total areligiöse Type. Also wie ich leider, da fehlt ein bisschen was, aber ich habe für Glocken, Orgel, Weihrauch und alle schönen Sachen nicht viel Verständnis. Ich bin viel zu unreligiös. So, das kann ich nicht verstehen. Als Pfarrer müssen Sie doch religiös sein. Passt dir gut, ob es keine Missverständnisse gibt? Dann habe ich ihm gesagt, passen Sie mal auf. Als zog das Neue Testament raus, als Jesus auf der Erde war, der Sohn Gottes, da gab es religiöse Leute, Schriftgelehrte, Pharisäer, hohe Priester, schwer religiös. Und wissen Sie, was die gemacht haben? Die haben geschrien, kreuzige ihn. Und dann gab es total areligiöse Typen. Dirnen, Schwarzhändler, Zöllner. Ein Kerl, der am Kreuz wegen Verbrechen hingerichtet wurde, so ein Mörder. Und die glaubten an Jesus, die waren bestimmt nicht religiös. Aber die wussten, Gott ist heilig und straft die Sünde und ich bin Sünder. Und wer rettet mich? Und dann sahen sie, Jesus ist gekommen, Sünder zu erretten. Und dann glaubten sie an ihn und warfen sich ihm in die Arme. Kapieren Sie? Das ist der Unterschied von Religion und Evangelium. Islam, Buddhismus, alles das sind Religionen für religiöse Leute. Bitteschön, das Evangelium ist die Offenbarung Gottes. Gott ist von sich zu uns gekommen, um Sünder zu erretten. Darum mache ich auch keine Diskussion, ich für mich nicht. Wie oft kamen Leute zu mir und haben gesagt, wir wollen mal diskutieren, sage ich, kann ich nicht gut. Jesus ist nicht gekommen, um spitzfindige Fragen zu lösen, sondern um Sünder zu retten, und ich bin einer und er hat mich errettet und Sie sind auch einer und Sie brauchen seine Errettung auch. Es ist im Grunde sehr einfach, das Evangelium. Ich lege euch vor, das Leben und den Tod. Sie können weiter tun, als ginge Sie dieser Offenbarung Gottes nichts an. Und Sie können sagen, Junge, das muss man annehmen. Jetzt kommt Jesus zu mir. Und das Dritte, also das Erste ist, Religion, da tun wir was, im Evangelium, Gott tut was für uns. Zweitens, Religionen sind Versuch des Menschen von unten nach oben. Evangelium ist Antwort Gottes von oben nach unten. Haben Sie es mitgekriegt? Oder bin ich jetzt zu gelehrt geworden? Ist es klar? So, und jetzt muss ich ein Drittes. Sehen Sie, wie oft hat mich einer gefragt, ja, warum soll ich nicht Mohammedaner oder Buddhist sein? Ich sage, wären Sie es doch. Hindert Sie ja niemand. Fangen Sie an, im Monat Ramadan zu fasten, dass Ihnen das Wasser aus den Augen tropft. Das schwätzen Sie doch nicht einfach. Tun Sie es doch. Das ist doch Gebafel. Nie? Ja, aber Herr Pfarrer, können Sie mir nicht einen Unterschied sagen? Da sage ich, ich will Ihnen noch einen dritten Unterschied sagen. Haben Sie es begriffen? Im Evangelium, Gott tut was für uns und wir nicht für Gott. Zweitens, Religionen sind von unten nach oben, Evangelium ist von oben nach unten. Und jetzt kommt das Dritte. In allen Religionen kriegen Sie nie eine Antwort auf die Frage, was wird aus meiner Schuld? Lieben Leute, ich weiß nicht, ob ihr schon mal ein schlechtes Gewissen gehabt habt. Ich will Ihnen mal eine Geschichte aus meinem Leben erzählen, wo mir das ganz schrecklich deutlich wurde. Eine ganz harmlose Geschichte. Da war ich als Student in Ferien zu Hause, hatte eine Bude in meinem Elternhaus ganz oben und sitze an meiner Examensarbeit und da brüllt mein Vater von unten, Wilhelm, so heiße ich nämlich, das ist furchtbar, aber ich kann nichts machen. Wie kann man nur Wilhelm Busch heißen? Ich meine, ja. Ruft, ja, was ist los? Da sagt er, ich muss einen Gang tun in die Stadt, willst du mich nicht begleiten? Ach, sag, ich bin gerade in der Examensarbeit. Nein, das ist schon gut. Und dann ging er. Und 14 Tage später ist er tot. Ganz plötzlich gestorben mit 50 Jahren. Bei uns damals wurde er im Haus, in dem großen Hause aufgebahrt. Und dann hielt ich als ältester Sohn die Totenwache. Eine stille Nacht. Und ich stehe an dem offenen Sarg meines Vaters. Und dann fällt mir ein, wie er mich gerufen hat, begleit mich. Und ich habe ihm diesen kleinen Liebesdienst verweigert. Da habe ich gesagt, Vater, ruf mich noch einmal. Ich bin bereit, Kilometer mit dir zu gehen. Aber er war still. Und da ging mir auf, dass ich diese kleine Sache nie mehr gut machen kann. Nie mehr gut machen kann. Und so ist mit jeder Schuld, ob du mit einem Mädchen was gehabt hast oder gelogen hast, du kannst nichts gut machen. Und die Wirkungen bleiben. Schuld ist eine grauenvolle Wirklichkeit in unser aller Leben. Prüfen Sie Ihr Leben an den Geboten Gottes. Ob Sie die Schuld anerkennen oder nicht, der Wechsel wird präsentiert. Und nun fragen Sie Mohammed, was mache ich mit meiner Schuld? Er weiß keine Antwort. Fragen Sie Buddha, dann sagt er, das ist Schein, das ist Maya. Keiner weiß Antwort. Es war ein Mann namens Judas, der hatte seinen Heiland verraten. Und dann ging ihm auf, es war falsch. Kennen Sie die Geschichte? Und da geht er zu den Leuten, wo er ihn verraten hat, und bringt das Geld wieder und sagt, ich habe Unrecht getan, nehmt das zurück, ich will es wieder gut machen. Und da zucken sie die Achseln und sagen, was geht das uns an, da siehe du zu. Menschenskind, sie stehen allemal vor Gott, mit ihrer Schuld. Da können sie an Buddha, an Mohammed, an Konfuzius wenden, an Pastoren, an wen sie wollen. Sie werden alle sagen, da siehe du zu. Und das ist bei Jesus das Wundervolle, dass er sagen kann, dir sind deine Sünden vergeben. Ich habe für dich bezahlt, als ich am Kreuz hing. Das Blut Jesu Christi, des Sohnes Gottes, macht uns rein von aller Sünde. Und das weiß man dann. Das weiß man dann. Wenn mich einer fragt, Mohammed Christus, was denn sei, ach Mann Gottes, in dem Augenblick, wenn dein Gewissen mal aufwacht und du ein Mensch wirst, dann wirst du begreifen, warum Jesus nötig ist, der für Sünder gestorben ist. Und sehen Sie, meine Zeit ist schon abgelaufen, ich habe 3 Minuten noch. Darum möchte ich zum Schluss Ihnen mal Folgendes sagen. Alle Religionen haben im Grunde eine Lehre, ein Dogma. Evangelium ist nicht eine Lehre, sondern ein Mann. Jesus ist von Toten auferstanden und ist eine Handbreit neben ihnen. Wenn einer sagt, kann ich mir nicht denken, dann sage ich, ach Menschenskind, ich rede übermorgen nochmal ausführlicher davon. Aber glaub mir, es gibt mehr wie 3 Dimensionen. Und Jesus ist dir ganz nah. Alle Religionen haben eine Lehre. Evangelium ist
Da ist ein Mann, ein Heiland, der dich retten kann. Und ich rufe euch, entscheidet euch für ihn. Das musst du allerdings, das kann dir keiner abnehmen. Das möchte ich am Schluss an einem Beispiel klar machen. Sehen Sie, nach dem Kriege, gleich nach dem Kriege, als noch gar keine Autos fuhren, zog ich einen alten P4, das war so ein kleiner Opel, an Land. Weil ich reisen wollte und aus Eisenbahn fuhr nicht. Und wie ich zum ersten Mal mit dem kleinen P4 klappernd und so ankam, da sagte ein Freund, also damals fuhr noch nicht alles Auto, du liebe Zeit, sagt er, jetzt müssen wir die Bäume mit Gummi polstern, der Pastor fängt an Auto zu fahren. Da habe ich gesagt, lieber Freund, meinst du, ich könnte nicht fahren? Doch, doch, sagt er, du hast ja einen Führerschein. Ich sage, eben, hier, bitte, ist ein Führerschein. Also kann ich fahren oder nicht? Natürlich kannst du fahren. Da sage ich, komm, dann steige ich ein. Und dann sagt er, ich habe mein Testament noch nicht gemacht. Er war überzeugt, ich kann fahren, versteht? Aber einsteigen wollte er nicht. Und in dem Moment kam meine Frau daher, ich sage, Frau, komm, steige ich ein. Die stieg ich ein. Sie lebt heute noch. Sie lebt heute noch. Verstehen Sie, ein Augenblick war, wo sie den festen Boden verließ und bei mir einstieg. Nun vertraute sie ihr Leben mir an, nicht? Und so ist es mit Jesus. Da ist der Sohn Gottes aus der anderen Dimension gekommen und sagt, kommt her zu mir, Sünder und Elend und bedrückt und fröhliche Mensch, ich bin das Leben. Da sagen sie, ich bin überzeugt, der Pastor Busch hat recht, wenn er auch so ein bisschen, aber es wird schon richtig sein. Aber sie steigen nicht ein. Die Hölle wird mal voll sein von Leuten, die an Jesus geglaubt haben, aber nicht bei ihm eingestiegen sind. Die Hölle wird mal voll sein von Leuten, die alles über Jesus gewusst haben, aber nicht den bisherigen Boden verließen und ihr Leben ihm gaben. Dazu möchte ich Sie rufen.
Jemand muss eine ausgezeichnete Werbung durchgeführt haben. Die ganze Stadt spricht nur von dieser religiösen Show.
Stellen Sie sich doch nur mal vor, heute Nachmittag habe ich eine Frau getroffen, die Eintrittskarten anbot, am Times Square.
Gut organisiert, das muss man schon sagen, kommt bei jedem an.
Was mir nicht einleuchtet, ist, dass man aus einer eigentlich religiösen Veranstaltung so etwas wie eine Art Schauspiel macht. Irgendwo habe ich gelesen, dass Sie nicht weniger als 2.000 bis 3.000 Stimmen allein im Chor haben.
Aber man kann nicht umhin, den Mann zu bewundern. Seine Ware ist narrensicher und er weiß, wie er sie am besten verkauft.
Warum sollte er auch keinen Erfolg haben? Seine Sache ist immer aktuell. In jedem Satz zitiert er die Welt mit ihren Nöten. Zeitalter der Atombombe, die moralische Entartung der Menschheit.
Ich weiß nicht recht. Manchmal habe ich das Gefühl, dass meinem Leben etwas fehlt. Vielleicht ist es die Religion.
Aber was diese Art Evangelisation angeht, da kann man wirklich nicht erwarten, dass intelligente Leute dazu Ja sagen.
Ich glaube auch, die meisten seiner Anhänger gehören zu denen, die nicht wissen, was sie wollen. Ob sie es glauben oder nicht, in 6 Monaten wird man kein Wort mehr über diesen ganzen Rummel verlieren.
Ich glaube, wir sollten auch mal unsere charmante Gastgeberin nach ihrer Meinung fragen. Mrs. Foster, was halten Sie von diesem Evangelisationsgeschäft?
Nun, was denkst du?
Was soll ich sagen? Ihre Ansichten sind nicht mal so fremd für mich. Es ist meist so, wenn religiöse Themen zur Debatte stehen. Ich habe auch immer dieselben Schlüsse gezogen. Doch gestern Abend bin ich mal hingegangen. Irgendwie war ich mir meiner Meinung nicht mehr ganz sicher. Ich habe mir immer eingebildet, es wäre möglich, die meisten Antworten selbst zu finden, durch logische und analytische Betrachtung. Aber gestern Abend stellte ich plötzlich fest, dass ich gar nichts darüber wusste. Mir war gar nicht klar, was Christentum eigentlich ist. Nun ja, ich wusste, dass ich immer etwas gesucht habe. Genau wie Alice. Ich wusste nicht, was es war, bis Graham anfing zu sprechen. Merkwürdig. Ich kann mich kaum noch erinnern, was er eigentlich sagte. Ich weiß nur noch, als er sprach da,
Da hatte ich die seltsam starke Empfindung, dass mir etwas fehlt. Der Beistand des Glaubens. Ich begab mich nach vorn. Und da fand ich mich zusammen mit all den anderen, die Christus annahmen. Oh, herrlich. Ich weiß, wie überraschend das alles für dich sein muss. Ich wollte es dir gestern Abend schon erzählen, aber irgendwie kam ich nicht dazu. Und seitdem hatten wir keine Zeit mehr. Ich hoffe, dass ich niemanden von Ihnen verletzt habe.
Keineswegs, ich bitte Sie.
Aber meine Liebe, wie kommen Sie denn auf so etwas?
Ja, ich finde, es ist inzwischen reichlich spät geworden. Ich habe sowieso noch eine Verabredung heute Abend. Es ist wohl besser, wenn wir jetzt gehen.
Ja, nimm das bitte. Auf Wiedersehen, Herr.
Auf Wiedersehen. War ein netter
Abend.
Gute Nacht, John.
Gute Nacht, Greg. Vielen Dank für die freundliche Einladung.
Auf Wiedersehen,
Mrs.
Carver. Gute Nacht. Sie sind eine charmante Gastgeberin, Mrs. Foster.
Schönen Dank, Mr. Carson. Es war ein wunderbarer Abend, John. Auf Wiedersehen, Herr.
Hut ab vor deiner Frau, alter Freund. War gar nicht so einfach, das alles dem snobistischen Volk zu erzählen.
Ja. Ja, gute Nacht.
Wie man das macht. Ich bin überzeugt, dass hier ein Haufen junger Leute sind, die heimlich denken, ich möchte, ich könnte glauben. Aber wie komme ich dazu? Jetzt will ich so ein paar Punkte nennen. Erste ist, Sie müssen darauf achten, dass Sie einen richtigen Glauben kriegen. Den richtigen. Es wird viel geglaubt in der Welt. Und dann erleben die Menschen, dass ihr Glaube zusammenbricht, wenn es gilt. Ihre Eltern, meine jungen Freunde, die haben an Hitler geglaubt. Fragen Sie Ihren Vater mal. Und an die Großdeutschland. Und an Endsieg. Und an eine Wunderwaffe. Und eines Tages war das alles nichts. Und wenn Sie Ihren Vater heute fragen, sagt er, ich erinnere mich nicht mehr recht. Das ist schlimm, wissen Sie, wenn man glaubt und spricht er mit der Hand zusammen. Ich habe als ganz junger Pfarrer eine sehr interessante kleine Geschichte erlebt, die ich tausendmal erzählt habe. Da machte ich so von Haus zu Haus Besuche in einem schrecklichen Bezirk. Wo ich hinkam, da knallten die Leute die Tür zu und sagten, wir kaufen nichts. Da hatte ich immer schon einen Fuß drin und sagte, ich will Ihnen was schenken, ich bin der Pfarrer. Oh, wir brauchen keine Pfaffen. Und da komme ich in eine Wohnung, so in die Wohnküche rein. Man war gleich drin, war keine Korridortüre und nichts. War ein ziemlich asozialer Bezirk. Ich mache also auf, bin in der Wohnküche. Und da ist ein junger Mann drin, der wütend auf und abläuft. So vielleicht 25 Jahre. Ich sage, guten Tag. Ja. Ich sage, guten Tag, ich bin da. Evangelische Pfarrer, damals war ich noch jung und schön, ich war zwei Jahre älter als er. Ich sage, ich bin der evangelische Pfarrer. Da bleibt er stehen und brüllt los. Was ein Pfaffe, das hat mir noch gefehlt, genau das hat mir noch gefehlt. Gehen Sie raus. Ich musste lachen, ich sage, Mann, warum brüllst du so? Ich habe doch keine silbernen Löffel geklaut. Da sagt er, ein Pfarrer, gehen Sie. Ich glaube gar nichts mehr. Ich habe den Glauben an die Menschheit verloren. Das brüllt ja so. Ich habe den Glauben an die Menschheit verloren. Hat ihr irgendwas Schweres erlebt? Nicht, ich weiß nicht was. Ich habe den Glauben an die Menschheit verloren. Da sagte ich, junger Mann, herrlich, kommen Sie in meine Arme. Den Glauben an die Menschheit habe ich auch verloren. Da passen wir wundervoll zusammen. Wieso, sagt er, als Pfarrer müssen Sie den Glauben an die Menschheit doch hochhalten. Muss ich das? Sag ich, tut mir leid, ich habe ihn verloren. Ich bin im Kriege gewesen. Wenn ich an all das Gemeine denke, an die Zoten, an den Dreck, wie keiner anderen was gönnt, glaube an die Menschheit, hier sei, hier. Der ist mir in Fetzen davon gegangen. Ja, sagte, dann verstehe ich nicht, warum Sie Pfarrer sind. Sag ich, das kann ich Ihnen sagen. Ich habe einen neuen Glauben bekommen. Der geht mir nicht davon. Und wenn ich sterbe, und wenn die Erde in Stücke zerbricht, geht mir dieser Glaube nicht in Fetzen davon. Na, sagt er, das möchte ich aber wissen, was das für ein Glaube sein soll. Sag ich, Mann, das ist das ganz große Vertrauen zu Jesus Christus, der aus der Dimension Gottes in diese Welt hereinkam, als die einzige Chance dieser Welt. Und dem mein Herz gehört. Was sagt der Jesus? Das geht ein Maschinengewehr los, wenn ich da dran passe. Ja. Jesus, sagt er. Ja, das ist das Christentum, sagt er. Ich habe gemeint, damit war es zu Ende. Ach, war ich du nach. Wenn eure anderen Glauben an die Menschheit und an die Großmutter, an Omnibus und was weiß ich alles, wenn die endlich zum Teufel sind, dann fängt das mit dem Glauben an Jesus erst richtig an. Sehen Sie, es kommt nicht darauf an, dass Sie irgendetwas glauben. Wenn ich über die Grenze gehe in die Schweiz, dann heißt, zeigen Sie einen Pass vor. Und da kann ich nicht irgendeinen Pass zeigen von Anno Torak. Hauptsache, ich habe einen Pass. Nein, sagt der Mann, Hauptsache, Sie haben einen richtigen Pass, nicht? Verstehen Sie, so kommt alles darauf an, dass ich einen richtigen Glauben habe. Das heißt, den Glauben, der wahr ist, also der auf die Wahrheit geht, der nicht plötzlich zusammenbricht. Wie viele Männer habe ich erlebt, die sagen, ich habe im Krieg den Glauben verloren. Ich sage, wieso? Woran haben Sie denn geglaubt? Ja, lieben Gott, ha, sag ich. Dann ist er ihnen Fetzen davongegangen. Hat Schiller auch geglaubt, Brüder, eurem Sternzelt muss ein lieber Vater wohnen. Sagt die Bibel gar nicht. Die Bibel spricht von einem heiligen Gott, der unheimlich zornig sein kann und der uns in Jesus die Hand hinstreckt. Bitte seht mal zu, dass er einen richtigen Glauben kriegt. Damit fängt das an. Und dann muss ich diesen christlichen Glauben also auch kennenlernen. Auch sagt ihr, richtigen Glauben, wir sind ja Christen. Nicht, sind doch Christen. Oder es ist noch mal mit einer hier, noch nicht einer hier. Ihr seid doch Christen. Seid ihr Christen? Seid ihr Christen?
Nein.
Ganz richtig. Einer wenigstens ehrlich. Ich habe mal so eine schöne Geschichte gelesen von einem General von Fieban, der war im Manöver durch den Wald geritten, hat es in einem Zweig einen Rock zerrissen. Und dann reitet er abends in so ein Dorf rein, in so ein Quartierdorf, und da sitzen ein paar Soldaten auf dem Mäuerchen. Und da sagt, da ist hier ein Schneider dabei, da meldet sich einer, euer General, ein Schneider. Dann kommen Sie in mein Quartier, da in Goldenen Ochsen oder was, und können wir meinen Rock mal eben flicken. Das kann ich nicht, Herr General. Warum können Sie es nicht? Sind doch Schneider. Nein, Herr General, ich heiße Schneider, aber ich bin kein Schneider. Und dann hat der General Fieber die Geschichte erzählt und hat gesagt, das könnten die meisten Christen in Deutschland sagen. Ich heiße ein Christ, aber ich bin keiner. Hat er recht? Bestimmt hat er recht, nicht? Lieben Freunde, das ist kein Glaube. So ein christliches Firmenschild, wie ein Etikett auf der Weinflasche, das ist kein Glaube. Das hält nicht stand, nicht? Ihr müsst euch den richtigen Glauben raussuchen. Der ganze Inhalt der Bibel steht in einem Satz, ich sage Ihnen, der heißt so. So sehr hat Gott, der lebt. Der zieht die Hand ab und wir begehen ins Nicht. Und so sehr hat Gott diese Welt geliebt. Das ist unfassbar. Dass er seinen Sohn gab, Jesus, ans Kreuz. Auf, dass alle, die sich dem anvertrauen, nicht verloren werden. Das kann man also. Man kann verloren gehen. Man kann in die Hölle kommen. Man kann von Gott ewig verlassen sein. Wenn sie ihn nicht wollen, dann zwingt sich Gott ihn nicht auf, in Ewigkeit nicht. Man kann verloren gehen. Auf, dass alle, die an ihn Jesus glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Leben haben. Seitdem ich Jesus gehöre, habe ich Leben und finde, die Menschheit ist außerordentlich langweilig, nicht? Seit ich das Leben gefunden habe. Wirkliches, vitales Leben aus der Ewigkeit. Sehen Sie, suchen Sie den richtigen Glauben raus, nicht irgendwas. Und dann müssen Sie ihn kennenlernen. Gleich nach dem Kriege, da rief mich ein Oberstudiendirektor an und sagte, Pastor Busch, ich habe hier 15 Knaben, die haben Kriegsabitur gemacht, das gilt aber nicht. Die müssen noch mal ein halbes Jahr in die Schule und dann noch mal richtig Abitur machen. Und die sind Fliegerleutnants und Artillerie- und Oberleutnants und so eine Typen, ne? Und noch mal auf der Schulbank, die haben eine Mordswut. Halten Sie den Religionsunterricht. Ja, sag ich. Ja, sagte, ich warne Sie, die haben schon einen rausgekippt einfach, der Ihnen dumm kam. Ich bin also mit Zittern und Zagen dahin gegangen. Da saßen die 15 Kerle mit ihren abgewrackten Uniformen, pulverdampfgraute Krieger, 18-jährige Knaben, ne? Na, guten Tag, ich soll hier Religionsunterricht halten. Ah, ja, Sie hätten eine Frage. Dann steigt einer auf. Wie kann Gott so einen schrecklichen Krieg zulassen? Steigt ein zweiter auf. Wenn Gott wie ich die Liebe ist, warum kann er schweigen, wenn 8 Millionen Menschen vergast werden? Na, und das prasselte nur so die Fragen, ne? So wie sie prasseln, wenn ich jetzt bei euch den Kran aufdrehen würde. Ist das dies hier? Das ist auch ein Mikrofon. Das ist richtig ein Mikrofon. Warum habe ich denn... Haben Sie mich verstanden die ganze Zeit? Ist das überhaupt bloß ein Sprechapparat hier, oder was ist das? Die Technik ist immer noch unvollkommen, ne? Denke ich immer, wenn ich Auto fahre. Aber mein Wagenputzer saß gleich an mir, die Unvollkommenheit. Nun prasseln also die Fragen auf mich ein. Können Sie alle verstehen? Ja. Dann habe ich die Hand gehoben und gesagt, Moment mal. Ihr geht ja vor wie ein Blinder mit der Stange im Nebel. Über Gott zu reden, wie ihr das tut, hat überhaupt keinen Sinn. Gott ist ein völlig unbekannter und verborgener Gott. Und hat es ihm gefallen, an einer Stelle sich zu offenbaren in Jesus. Und ehe man von Gott redet, muss man erstmal diese Offenbarung zur Kenntnis nehmen. Ich muss wissen, wer Jesus ist. Ich muss von seinem Kreuzestod hören, von seiner Auferstehung. Meine Herren, sage ich, ehe Sie quatschen und diskutieren, wollen wir erstmal die Offenbarung Gottes zur Kenntnis nehmen. Bringen Sie nächstes Mal eine Bibel mit. Das war gleich nach dem Krieg, da gab es keine Bibeln. Ich kann Ihnen sagen, was die für Dinge angeschleift haben. Der andere einer von der Oma, so ein Pandeck, nicht? Und der andere hat ein Englisches gehabt, von der, was er im Kriegsgefangenenlager gekriegt hat. Und dann fingen wir an zu lesen. Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und wir dann, wie die Welt abfällt von Gott. Und ohne ihn leben will. Und das darf. Und dann steht der Satz da, du musst erfahren, bitte, du musst erfahren und inne werden, was es für Jammer und Herzeleid bringt, den Herrn, dein Gott verlassen. Du musst erfahren, was für Jammer und Herzeleid bringt, den Herrn, dein Gott verlassen, ihm nicht dienen. Das erleben Völker, das erleben einzelne Menschen. Und dann lasen wir, wie Jesus kommt. Das war eine Stunde, wo wir in einem Zuge lasen, wie Jesus ans Kreuz genagelt. Wie er stirbt. Er neigte sein Haupt und verschied. Wie sie ihn ins Felsengrab legen. Und wie er am dritten Tage aufersteht. Da war eine Stille. Einer las vor. Die anderen horchten. Der Atem stockte uns von den großen Geschehnissen. Das gab eine Bewegung. Auf einmal blieb ihnen ihre dumme Diskutiererei weg. Sie nannten sich Christen und kannten das Evangelium gar nicht. Wie macht man das? Meine Freunde entschließen sich, Christen zu werden, und dann nehmen sich mal ein Neues Testament und lesen Sie es mal. Und studieren Sie und bitten Sie Gott darum, dass er es Ihnen erklärt. Dass Gott es selber Ihnen erklärt. Ich bin diese religiösen Diskussionen leid wie kalte Pappe, wo man dauernd ohne Kenntnis der Offenbarung Gottes redet. Glauben, wie macht man das? Kaufen Sie ein Neues Testament und lernen Sie das Evangelium kennen. Und wenn Sie zur Überzeugung kommen, das ist wahr, dass Gott heilig ist und dass ich ein verlorener Mensch bin und dass die Sünde mich immer weiter runterzieht,
Wir rutschen ja alle in die Hölle rein. Und dass Jesus für mich gestorben ist und hält mich auf. Und dass er wirklich lebt und man mit ihm leben kann. Wenn das wahr ist, dann gehen Sie mal 2 Stunden raus in den Wald und sagen so. Wenn das wahr ist, und es ist wahr, dann will ich mich entschließen, diesem Jesus mit Leib und Seele zu gehören. Sollten Sie zur Erkenntnis kommen, es ist nicht wahr, dann entschließen sich Männer wie mich totzuschlagen. Dazwischen, was dazwischen ist, ist Schweinerei. Verzeihen Sie. Es sagte mir gestern jemand, ich hätte eine abscheuliche Aussprache, das ist richtig, nicht? Ich komme aus dem Ruhrgebiet. Ist eine intellektuelle Unsauberkeit, was dazwischen ist. Entweder das Evangelium wahr, dann gehöre ich Jesus, oder es ist nicht wahr, dann müsst ihr aufstehen und sagen, Schluss mit diesem Kram. Aber was hier geschieht unter uns, ist unmöglich. Habe ich recht? Das ist das Erste. Glauben, wie macht man das? Sieh, wo der richtige Glaube ist, und dann studiere ihn mal im Neuen Testament. Fang so an. Jetzt kommt das Zweite. Was heißt denn Glauben? Sehen Sie, ich muss Ihnen wieder eine kleine Geschichte erzählen von Herrn Ringelmann. Der Mann hieß gar nicht Ringelmann. Ich weiß gar nicht mehr, wie er hieß. Ich weiß bloß, war so ein Kerl wie so ein Athlet und hatte so ein Pullover weiß mit blauen Ringeln. Und darum habe ich ihn in meinem Kopf immer Ringelmann genannt, wegen dem blauen Ringen auf seinem Pullover. Das war kurz vor Kriegsende, da besuchte ich den in so einem halb verbombten Haus. Und da saß er auf einer Holzkiste, das war der einzige Stuhl. Und auf einer anderen Kiste stand die Schnapsflasche und ein Glas. Und da war dann noch so ein Luftschutzbett. Und alles andere war verbrannt. Sagt der Herr Ringelmann, ich bin Pastor Busch. Ah, sagt er, von Ihnen habe ich gehört. Sie können mich ruhig besuchen, setzen Sie aufs Bett. Aber nicht wahr, Sie fangen nicht vom Christentum an. Ach, sage ich, Pech, Herr Ringelmann, genau davon wollte ich mit Ihnen reden. Nein, 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 sagt der Ringelmann. Also, hören Sie, meine Frau liegt unter den Trümmern. 2 Söhne gefallen. Mir lang's. Wissen Sie, ich mache Sie ganz gern, und es ist nett, dass Sie mich besuchen. Aber glauben? Ich glaube nichts mehr. Ich habe alles solche geglaubt. Jetzt steht mir's hier, ich glaube nichts mehr. Habt ihr auch so Leute getroffen, die nichts mehr glauben? Gut, sage ich, Herr Ringelmann, ich muss lachen. Sie glauben nicht? Nein, nein, nein. Ich sage, Herr Ringelmann, fahren Sie ab und zu mit der Eisenbahn? Nun ja, ich sage, da gehen Sie doch hoffentlich jedes Mal zum Lokführer und lassen sich den Führerschein von dem Kerl zeigen. Der könnte Sie ja in den Deich fahren, Mensch. Nee, sagt Ringelmann, also was die Reichsbahn da fahren lässt, die können fahren. Und das glauben Sie unbesehen und vertrauen dem Ihr Leben an? Herr Ringelmann, sage ich. Sagen Sie nie mehr, ich glaube gar nichts, sondern sagen Sie, ich glaube gar nichts, außer der Reichsbahn. Damals hieß das Reichsbahn. Der glaube ich, der vertraue ich mein Leben an. Verstehen Sie? Der vertraue ich mein Leben an. Herr Ringelmann, gehen Sie ab und zu in die Apotheke? Ja, sagt er, ich habe mir so Kopfschmerzen, da hole ich so ein Migränepulver. Herr Ringelmann, sage ich, das lassen Sie aber vorher noch mal untersuchen, chemisch. Es ist vorgekommen, dass Apotheker sich vertan haben Gift gegeben. Nee, sagt er, so ein approbierter Apotheker, der, um Gottes Willen, sagt Herr Ringelmann, und dann schlucken Sie es ununtersucht und Ihr Leben kann dran hängen. Herr Ringelmann, sagen Sie nie mehr, ich glaube gar nichts, sondern Sie müssen sagen, ich glaube gar nichts, außer der Reichsbahn und Apotheker. Herr Ringelmann, wenn Sie verlaufen der Stadt, dann fragen Sie einen Schutzmann, und der sagt, 2. Straße rechts, 3. Straße links, gehen Sie dann? Klar. Schutzmann, dein Freund, dein Helfer und so, nicht? Sei Herr Ringelmann, dann laufen Sie einfach drauf los. Lassen Sie von dem nicht den Stadtplan zeigen. Nee, so ein Mann in Uniform. Herr Ringelmann, sagen Sie von jetzt ab, ich glaube gar nichts mehr außer Reichsbahn, Apotheker und Schutzmann. Da können wir weitermachen. Das sei Herr Ringelmann, ist ja Quatsch, Sie glauben gar nicht. Sie glauben unendlich viel. Glauben heißt, dass ich irgendjemand mein Leben je und dann anvertraue, nicht? Dem Apotheker und der Eisenbahn. Und nun habe ich einen gefunden, der hat so viel getan wie kein anderer. Der ist am Kreuz für mich gestorben und hat für meine dreckigen Sünden bezahlt. Und ist aus der Welt Gottes gekommen.
und ist auferstanden und sucht mich, hat mich gesucht. Ich bin ihm weggelaufen, bis er mich hatte. Und der heißt Jesus. Und Herr Ringelmann, wenn ich nur schon der Reichsbank glaube und Schutzmann, dann sollte ich nicht Jesus mein Leben anvertrauen. Sie sind ja nach. Er sagt, ist das Glauben? Ich sage, das ist Glauben. So einfach, so einfach. Sollt ich, so heißt es in einem Lied, sollt ich dem nicht angehören, der sein Leben für mich gab? Sollt ich dem nicht Treue schwören, Treue bis in Tod und Grab? Das ist Glauben. Wem vertrauen Sie sich alle an? Und diesem Heiland, der den Himmel zerrissen hat, ist zu uns gekommen, der alle Merkmale der Göttlichkeit trägt und niedrig wird bis zum Tod am Kreuz, der glorreich aufersteht und unter uns ist, der oft bei Ihnen angeklopft hat, dem wollen Sie sich nicht anvertrauen. Da sitzt eines Tages bei mir eine Studentin Naturwissenschaft und sagt, Herr Pfarrer, ich komme von auswärts, ich suche, ich habe Vorträge gehört und ich fühle Ihnen ab, dass Sie das glauben, was Sie sagen. Ja, aber sicher, sage ich. Muss ja furchtbar sein, wenn man reden muss, und glaubt selber nicht. Mehr schrecklich, nicht? Das überlasse ich den Büttenreden an einem Karneval, nicht? Die Keulen. Nein, sein, natürlich glaube ich das. Sagte eben, ich möchte glauben können, aber ich kann. Sie können, nicht? Was ist denn da los? Sagt sie, sehen Sie mal, wenn ich die ganzen Dogmen der Kirche ansehe und all die Institutionen der Kirche, und dann sagte sie wirklich, komme ich mir vor, als wenn ich so ein Bündel Stroh trockenes Heu essen müsste. Kriege ich nicht runter. Gut ausgedrückt, nicht? Als wenn ich ein Bündel Stroh trockenes Heu essen müsste, ich kriege es nicht runter. Oh, sage ich, Fräulein, nein, das brauchen Sie nicht. Das brauchen Sie nicht. Haben Sie mal von Jesus gehört? Ja. Sagen Sie mal, Sie kennen ihn nicht gut? Nein. Aber können Sie mir die Frage beantworten? Glauben Sie, dass Jesus ein Lügner ist? Ein Lügner. Ein Lügner. Im Moment war Pause, sagte sie, nein, das glaube ich nicht. Oh, sagen Sie, würden Sie dieses Zeugnis irgendeinem anderen Menschen ausstellen, dass Sie ihm sagen, du hast nie gelogen? Sie haben ja in diesem Augenblick etwas über Jesus gesagt. Das spricht ja so ein Vertrauen aus. Sie stehen ja schon mittendrin im Glauben. Dass Sie sagen, er spricht die Wahrheit. Fräulein, und nun hat er gesagt, ich bin Gottes Sohn. Das haben Sie mir im Kreuz vorgehalten. Kennen Sie Matthäus Passion? Denn er hat gesagt, ich bin Gottes Sohn. Und Sie sagen, er lügt nicht. Dann hat ja Gott seinen Heiland geschickt. Fräulein, und da sollte Ihnen nicht herzfröhlich werden, und Sie sie ihm in die Arme werfen? Ist das Glauben? Das ist Glauben. Dem, der nicht lügt, dem ich trauen darf, der das Siegel der Göttlichkeit trägt. Ich sage die Zeile noch einmal, soll ich dem nicht angehören, der sein Leben für mich gab? Soll ich ihm nicht Treue schwören, Treue bis in Tod und Grab? Aber ich muss noch einen Schritt weiter gehen. Ich muss jetzt einfach mal Ihnen erzählen, wie ich es gemacht habe. Ich habe neulich schon erzählt, wenn ich da war, dann müssen wir mal kurz rekapitulieren, dass ich ganz gottloser junger Offizier im Ersten Weltkrieg war. Und dass daneben mir einer fiel und plötzlich wusste ich, wenn ich einen Schuss kriege, komme ich in die Hölle. Da brauchte ich keinen Pastor dazu, das wusste ich. Auf einmal wusste ich, dass Gott da ist und ich habe mich um seine Gebote einen Dreck gekümmert. Und wenn ich jetzt einen Schuss kriege, dann darf ich in Ewigkeit da sein, wo man sich um Gottes Gebote nicht kümmert. Das ist die Hölle. Und da habe ich zum ersten Mal Angst bekommen vor Gott. Nichts lieber Gott, Angst vor Gott. Ich bin zu einem Feldprediger gelaufen, der wusste noch weniger als ich. Es war ein schreckliches Vierteljahr. Und dann kriegte ich ein Testament in die Hand, ein neues Testament. Und blättere und finde das Wort. Jesus Christus ist gekommen in die Welt, die Sünder selig zu machen. Ich sage mal, Jesus Christus ist gekommen in die Welt, die Sünder selig zu machen. Das schlug ein wie eine Bombe. Da sagte ich, da will ich dabei sein. Sünder bin ich, Selig werden möchte ich gern. Ich wusste nicht genau, was das ist, aber denke mir, das heißt, völlig verändert sein, Kind Gottes sein. Und Jesus tut das, dann muss ich Jesus finden. Sehen Sie, da bin ich rumgesaust und suchte Jesus und wusste nicht, wie ich ihn finden sollte. Und ich weiß die Szenerie noch. Der Krieg ging zu Ende, wir waren noch im Rückzug. Die ganze Division. Wir waren von den Pferden gestiegen, wir Offiziere. Ich habe die Zügel meinem Burschen gegeben und gehe an der Batterie entlang und da sehe ich an der Straßenseite ein halb zerschossenes Bauernhaus. Und in meinem Herzen bloß, wie finde ich Jesus? Wie finde ich Jesus? Und auf einmal ist es hell in mir, du Idiot. Den brauchst du gar nicht suchen. Der ist ja da, der sucht ja dich die ganze Zeit schon. Der sucht ja mich! Sonst hätte ich die ganze Unruhe gar nicht. Und da bin ich in dieses Bauernhaus rein und fand noch einen Raum unzerstört, sogar mit Schloss und Schlüssel. Und da habe ich abgeschlossen, in der Marschpause. Und bin niedergekniet, das erste Mal in meinem Leben. Aber ich wusste unwillkürlich, ich möchte vor Menschen gerade stehen, aber vor dem falle ich auf die Knie. Und dann habe ich gebetet. So fängt es an. Glauben ist ein Ich-Du-Verhältnis. Ein Ich-Du-Verhältnis, sehen Sie? Und da spricht man. Da habe ich gesagt, Herr Jesus, ich vertraue dir, dass du wirklich aus mir windigem Burschen was machen kannst. Ich habe in deiner Bibel gelesen, dass du Sünder selig machst. Ich bin ein Sünder. Ich möchte ein Gotteskind werden. Ich habe gehört, dass du für mich gestorben bist. Ich habe das da gelesen im Buch. Ich verstehe das alles nicht richtig. Aber ich weiß, dass ich dich brauche und jetzt gebe ich mich dir. Dann habe ich dazugefügt, Herr Jesus, ich kann dir nichts versprechen. Ich habe einen schlechten Charakter, einen labilen. Den haben sie alle auch. Den haben sie alle auch. Ich kann dir nichts versprechen, aber das will ich versprechen, dass ich glaube, dass du mich gekauft hast und ich dir gehöre. Amen. Aufgestanden, von da habe ich einen Herrn gehabt. Sehen Sie, Glauben, wie macht man das? Das ist eine Vertrauensfrage Jesus gegenüber, verstehen Sie? Und weil Glauben ein Ich-Du-Verhältnis ist, muss man anfangen zu reden. Es wäre eine wundervolle Sache, wenn heute Abend ein paar junge Leute irgendwo in die Stille gingen und fingen an, mit Jesus zu reden. Er ist da. Und wenn Sie sagen, das glaube ich nicht, dann will ich Ihnen sagen, Sie sind doch hoffentlich nicht so ungebildet, dass Sie meinen, diese dreidimensionale Welt wäre alles. Es gibt noch mehr Dimensionen als breite Höhe und Tiefe. Und Jesus ist eine Handbreit neben Ihnen in einer Dimension. Er hört Sie. Fangen Sie an, mit ihm zu reden. Glauben, wie macht man das? Sagen Sie ihm das so, wie es Ihnen ums Herz ist. Und jetzt muss ich noch einen Schritt weitergehen. Ich habe dann dem Herrn Jesus gesagt, Herr Jesus, ich habe einen labilen Charakter. Sehen Sie, zum Vertrauen gehört, dass ich Jesus meine Sünde sage. Das hat mir einer nach dem Vortrag zu mir gesagt, junge Leute von heute wissen nicht, was Sünde ist. Wissen Sie nicht, was Ihre Sünde ist? Wissen Sie ganz genau, ne? Zum Vertrauen gehört, dass ich Jesus meine Sünde sage. Herr, die Sache mit dem Mädel. Herr, ich habe meinen alten Herrn nicht mehr lieb. Er fällt mir auf die Nerven. Herr Jesus, könntest du mir Liebe zu meinem Vater geben? Herr, ich habe geklaut. Herr, ich muss damit raus. Hilf mir, dass ich es in Licht bringe. Sie müssen Jesus ihre Sünde sagen. Und das ist die größte Befreiung, weil er nämlich sagt, dann dir sind deine Sünden vergeben. Er ist der Einzige, der Sünden vergeben kann. Ich muss mal ein Beispiel sagen. Ich hörte mal von einem Mann, der hat das Bein gebrochen und hatte nur große Schmerzen und sollte massiert werden. Und da fragte ihn eines Tages ein Freund, tut das nicht furchtbar weh, wenn das gebrochene Bein massiert wird? Und da sagte er, ach weißt du, ich bin schlau. Ich strecke dem Masseur immer das gesunde Bein hin. Und so machen es so viele Christen mit Jesus. Wenn ich Hausbesuche mache und komme zu einem Mann und fange an, von Gott zu reden, sagte, ja, ich bin auch religiös und meine Großmutter war eine sehr fromme Frau. Sie fangen an, das gesunde Bein hinzustrecken. Der Herr Jesus will ihr krankes Bein sehen, Sie verstehen, wie ich meine. Ihre Sünde sehen, sagen Sie ihm doch die. Was Sie quält, Ihre Probleme, sagen Sie die Jesus. Sie dürfen ihm vertrauen. Ich muss noch ein Letztes sagen. Wenn ich Sie doch kennte, kennen Sie die Geschichte vom verlorenen Sohn? Die hat der Herr Jesus mal erzählt. Vater hat einen Sohn, den zweiten lassen wir mal weg. Der Sohn sagt, das ist mir alles zu eng hier zu Hause. Vater, gib mir mein Erbteil. Dann bist du mich los. Er kriegt sein Erbteil, geht in die weite Welt und verschlingt sein Gut mit Huren, heißt er, ganz grob, nicht? Bacchus und Venus waren schon im Altertum die Götter. Alkohol und Sexus, nicht? Die Welt hat sich nicht furchtbar verändert seit 3000 Jahren, dürft ihr nicht denken. Und dann hat das Geld verpulvert. Und auf einmal hat er nichts mehr. Jetzt muss ich arbeiten. Und in dem Augenblick beginnt die Arbeitslosigkeit. Und eine ungeheure Teuerung. Und nun kriegt er nirgendwo Arbeit. Und jetzt schiebt er Kohldampf. Und schließlich kriegt er einen Posten, den kein Mensch in Israel annehmen wollte, als Schweinehirte. Und dann sitzt er bei den Schweinen und hungert. Und ich denke oft, wie viele junge Menschen, die äußerlich tiptop aussehen, sind bei den Schweinen gelandet. Ich beim Militär war noch, da geschah es, dass in der Kasernenstube einer dauernd Zoten erzählte, von morgens bis abends, dreckig reden. Und da fällt ihm eines Tages einer ins Wort und sagt, es ist schad um dich. Und dann wird er auf einmal still und fragt, wieso ist das schad um mich? Und da sagt der, wenn es aus dir so rausläuft, wie muss es in dir aussehen? Und Gott hat dich auch mal geschaffen, seinem Ebenbild. Ist schade um dich. Wie viele sind bei den Schweinen gelandet, wo man sagen muss, es ist schade um dich. Bruder, Schwester, ist schade um dich. Und da sitzt der verlorene Sohn. Und auf einmal kommt er zu sich und sagt, was mache ich eigentlich hier? Ich will umkehren und zu meinem Vater gehen. Ganz einfache Geschichte. Und dann macht er sich auf, lässt Schweine Schweine sein und geht nach Hause. Und da kommt der Vater ihm entgegen, wie Jesus ihm entgegenkommt. Und da sagt der verlorene Sohn, Vater, ich habe gesündigt in den Himmel und vor dir. Da schließen sich die Arme des Vaters um ihn. Der verlorene Sohn hat sich nicht erst rasiert. Hat sich nicht erst einen neuen Anzug gekauft, konnte er gar nicht. Nicht erst neue Stiefeln gekauft oder seine alten gewichst. Er kam, wie er war. Und dann nahm ihn der Vater an. Und dann rief der Vater, gebt ihm einen neuen Anzug. Und neue Schuhe. Und richtet ein Bad für ihn. Und Friseur her muss rasiert werden. Nicht, versteht? Das kam dann. Sie bilden sich immer ein, sie müssten erst gut werden, dann können sie Christen werden. Ein Katastrophe.